Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Ich freue mich heute auf eine neue Folge, diesmal mit Dr. Sven Tate. Wir sind aber schon beim Sven angelangt. Wir kennen uns schon. Du bist mein Managing Director von BigRap, wobei wir auch ein bisschen vorher gesprochen haben, dass du gesagt hast, auf Titel legt dir nicht so viel Wert, sondern eher darauf, was man so beiträgt. Magst du dich nochmal vorstellen und auch nochmal allen erzählen, was BigRap genau macht?
Klar, das mache ich gerne. Ich bin einer von zwei Managing Directors. Wie David schon gesagt hat, wir versuchen hier wenige Chiefs zu haben, eher eine breite Struktur, eine flache Organisation mit viel Ownership. Und deshalb haben wir dieses Titel-Bingo so ein bisschen versucht abzustellen bei uns. Ich war ganz früher mal Verfahrensingenieur von der Ausbildung, habe lange Jahre bei BASF gearbeitet, zuletzt im Venture-Capital-Bereich, und so habe ich auch die BigRap kennengelernt. Und vor knapp anderthalb Jahren habe ich die Seiten gewechselt, aus der beratenden Board-Funktion eher in die operative, direkte Verantwortung rein, in der Geschäftsführung. BigRap ist ein faszinierendes Unternehmen. Wir sind einer der Pioniere im Bereich großformatiger 3D-Druck, hier im Herzen von Berlin in Kreuzberg gegründet. 2014 von unter anderem René Gurka, einem wirklich sehr visionären Leader. Der hat uns sofort global aufgestellt. Wir haben Application Labs in Boston, in Singapur, mittlerweile jetzt auch in Shanghai. Und ich denke, das ist auch einer unserer Erfolgsfaktoren, dass wir wirklich global vom ersten Tag gearbeitet haben. Wir sind super divers. Wir haben mehr als 15 Nationalitäten. Das ist klasse, was sich hier für Sprachen bei uns auf den Gängen tummeln. Englisch ist die Company Language. Und begeistert mich immer wieder diese Diversität, die wir hier bei uns haben, sowohl von den Leuten, von den Nationalitäten, von den Kompetenzen und Talenten. Das ist echt super. Was machen wir? BigRap macht, wie gesagt, auf den ersten Blick große 3D-Drucker. Da wird ein Polymerfilament aufgeschmolzen in einem heißen Extruder und wird in einem XYZ-Koordinatensystem dort abgelegt, wo eben genau das Teil entstehen soll. Das ist eine relativ einfache, aber auch sehr komplexe Technologie. Einfach für den Benutzer, aber komplex, um die Maschinen wirklich so zum Laufen zu kriegen, dass man große Teile gut wirklich drucken kann. Und da reicht es eben nicht, einen Drucker zu bauen, sondern da musst du wirklich eine Lösung anbieten. Wir haben eigene Materialien, die wir mit den Druckern verkaufen, die natürlich besonders gut auf der Maschine funktionieren. Der Kunde ist aber nicht gezwungen, jetzt bei uns die Materialien zu kaufen, wie man es vielleicht aus dem 2D-Druckbereich kennt, wo man immer von HP die sauteure Patrone wieder nachkaufen muss. Das macht auch der Marktführer, den wir angreifen, die Stratas ist so. Und wir wollen uns da wirklich stark differenzieren. Wir geben dem Kunden die Freiheit, aber wir geben auch die Möglichkeit, unsere Materialien zu nutzen, mit denen er, glaube ich, dann am Ende doch die bessere Cost of Ownership bekommt. Maschine, Material, was fehlt? Software. Die Intelligenz der Maschine ist ganz klein in Algorithmen. Wir haben im letzten Jahr unser Software-Team fast verdoppelt. Ist jetzt größer eigentlich als unser Hardware-Team, und wir haben da eine klare Strategie, dass wir smarte Maschinen bauen, die Intelligenz der Benutzer im Prinzip in die Algorithmen übersetzt. Wir wollen es möglichst einfach machen, für jedermann auf unseren Maschinen erfolgreich drucken zu können. Denn additive Fertigung gibt es seit einer ganzen Weile, aber es gibt nicht genug wirkliche Spezialisten, die auf den Maschinen ausgebildet wurden, gibt nicht genug Ausbildungslehrgänge im Bereich 3D-Druck, und deshalb müssen wir es so easy wie möglich to use machen auf unseren Maschinen, und da spielt Software eine ganz, ganz große Rolle. Wenn du genauer reinzoomst, was ist eigentlich unser Geschäft? Dann sage ich immer, wir sind eigentlich nicht im 3D-Druckbereich, wir sind eigentlich im Geschäft der Innovationsbeschleunigung unterwegs. Wir helfen wirklich unseren Kunden, Innovationen agil zu entwickeln, Hardware-Innovationen, schnell Prototypen zu entwickeln. Das ist die eine Geschichte. Dann funktionale Prototypen zu haben, um dann kleine Serien auch mal bauen zu können. Aber Innovation ist ja nicht irgendwie nur eine Erfindung, sondern Innovation geht ja rüber bis in den Markt. Und da sind unsere Systeme eben auch ganz wichtig im Bereich Produktionshilfsmittel. Wie bringe ich jetzt meine neue Erfindung tatsächlich in die Produktion? Da eröffnen unsere Maschinen ganz, ganz flexible Lösungen für die agile Produktion bis hin zu Endteilen, die wir produzieren. Das werden nie riesige Serien sein, wie im Injection Molding Bereich. Aber wenn es um spezielle Teile geht, wenn es um Mass Customization geht, dann ist der 3D-Druck eigentlich wie gemacht dafür. Und wir bilden mit unseren großen Maschinen im Prinzip das komplette Spektrum ab, was der Nutzer braucht. Und ich habe gerade heute die Challenge in unseren Slack-Channel reingeschickt. Wir haben über 600 Maschinen in den Markt gebracht. Ich brauche jetzt mal ein Update. Wir brauchen so ein kleines Label gedruckt, 600, was wir alle dann mit Stolz in unserem Rucksack tragen. Mal schauen, wie schnell sowas dann umgesetzt wird hier von unserem Team.
Ja, super gut. Du hast uns schon echt einen guten Überblick gegeben über das, was ihr seid, wer ihr seid. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ihr seid Pionier, weil ihr großformatige 3D-Drucker entwickelt habt. Mich würde noch mal interessieren, wo ist der Bedarf? Also warum braucht es diese großen Drucker und was für Teile? Also sehr konkret kann ich mir eigentlich vorstellen, werden damit gedruckt.
Ja, nee, super Frage. Und da haben wir auch eine Reise hinter uns. Ich meine, wer rastet, rostet. Du musst ständig dich mit dem Markt weiterentwickeln. Das ging 2014 los, eher so mit dem Benutzer, Architekten, Designer, Universitäten im Kopf, wo es darum geht, architektonische Modelle zu bauen, wo es darum geht, Prototypen bei Universitäten zu machen, Möbelbau, schicke Dinge. Da ist unser Big Grab One eigentlich nach wie vor State of the Art. Viel kopiert, aber nie erreicht, sage ich immer. Wirklich das Original in dem Bereich. Und wir haben dann aber gesehen, okay, da gibt es zwar recht skalierbare User Groups, aber eigentlich kauft der Kunde meistens nur eine Maschine. Es gibt Ausnahmen, wir haben wirklich krasse Kunden. Studio Artifacts ist so ein Fall in Kanada, die haben 6 von unseren Druckern stehen. Und die drucken zum Beispiel riesige Weihnachtsbäume für Shopping Malls, also so eher in diesem Signage-Props-Bereich, echt faszinierend. Oder haben fürs Burning Man Festival ein riesiges Flywheel gebaut aus unseren 3D-Druckteilen. Das ist so, sagen wir mal, unsere Creative Line, unsere, da kommen wir her. Das ist die Richtung, wo wir 2014 angefangen haben. Was immer noch ein sehr, sehr gutes, ich würde mal sagen, Bread-and-Butter-Geschäft ist. Aber eigentlich die skalierbaren Use Cases sind nicht ganz so sexy, aber sind eben, wie der Name schon sagt, skalierbar im industriellen Bereich. Wir haben 2 Maschinen draufgebaut auf den One in dieser Serie, den Studio und den Pro. Und die sind ganz klar in Richtung Automotive-Industrie abzielend, große Teile möglichst schnell und akkurat genug drucken zu können. Also die Cost per Part ist so einer der KPIs, der wichtig ist für unsere Kunden, der den Return on Investment bestimmt, aber auch die Time to Part, wie schnell kriege ich so einen Teil, wie schnell kann ich jetzt meine Produktionshilfsmittel umstellen, dauert vielleicht heute, wenn ich es extern irgendwo machen lasse, mehrere Wochen, bis ich irgendein neues Metallteil habe, nennen wir es mal ein Inlay, ein KLT-Inlay für irgendeine Produktion. Über unsere Lösung hast du es eben innerhalb 1 bis 2 Tagen gedruckt und bist dann eben ready to go. Das ist ein Use Case, der ist in der Industrie absolut interessant und wichtig. Und ja, wir können es halt groß. Wir können es echt in 1 Kubikmeter Bauraum. Da gibt es dann eben auch Fixtures und Produktionshilfsmittel, Schablonen. Stell dir vor, du musst jetzt hinten beim Porsche Cayenne eben diesen Schriftzug möglichst genau an der Stelle platzieren, wo er hin soll. Dann hast du da eine 3D-gedruckte Schablone, wo genau die Buchstaben reinpassen und der Mitarbeiter hat eben so wieder sehr, sehr viele Arbeitsschritte gespart. Bis hin dann, wie gesagt, auch Endproduktion. Einige unserer Kunden, interessanterweise auch im Startup-Bereich, schätzen die Flexibilität, dass du eben aus dem Prototyping-Bereich und diesen schnellen Iterationen, wenn du in den Markt reingehst mit kleinen Serien, da möchtest du nicht gleich eben ein großes Injection Molding Werkzeug investieren, wo du dann erstmal über sehr, sehr viele Produktionen das Ganze abbezahlen musst, sondern du bist eigentlich flexibel und nicht unbedingt teurer, wenn du bei 3D-Druck bleibst. Irgendwann dann Massenfertigung, ja, dann machen andere Technologien mehr Sinn. Aber genau dieser Übertrag von der Innovation rein in den Markt, das sind super spannende Anwendungen für uns.
Ich habe das auch jetzt nochmal gut verstanden, dass ihr sozusagen nicht in diese Massenfertigung geht, sondern eigentlich in dem Moment reingeht, wenn es darum geht, kurzfristig, man braucht ein bestimmtes Teil, das soll schnell da sein und man will es einsetzen und ausprobieren. Wenn du das so beschreibst, ist es ja so, ihr seid ja selber, sagen wir mal, hoch innovativ als Pionier. Kann man das so sagen, dass eure Kunden ja eigentlich auch Innovatoren sind, weil das sind ständig Leute, die ja Dinge ausprobieren und verändern und optimieren?
Auf der Innovationsseite ja, absolut. Wir geben im Prinzip die Werkzeuge an die Kunden, um wirklich Innovationen schnell in den Markt reinzubringen. Es gibt ja doch ein paar größere Herausforderungen unserer Zeit. Innovationen werden immer schneller über die Rechenleistung, die heute möglich sind. Robotik, 3D-Druck in der Produktion, absolut wichtig. Und da geht einiges in dem Bereich gerade. Aber dann reden wir auch mal über Nachhaltigkeit, über Climate Change. Da muss jetzt was passieren. Ne? Da ist jetzt wirklich ein großer Druck da, Probleme zu lösen. Und wir geben eben Problemlösern, Innovatoren, die Tools an die Hand, um da möglichst schnell agil voranzukommen.
Da frage ich gerne direkt nochmal nach, weil mich das natürlich auch ein Thema ist, was mich interessiert. Im Bereich der Nachhaltigkeit, welche Rolle kann Big Web da spielen? Also inwieweit könnt ihr einen Beitrag dazu leisten?
Absolut. Und wir haben etwa, seit ich dabei bin, auch einen Kümmerer, nenne ich es jetzt mal, Chief Sustainability Officer, würde man normalerweise sagen. Aber wie gesagt, wir haben ja keine Chiefs, sondern wir haben Kümmerer und Owner. Und wir gucken da schon sehr systematisch rein. Ich meine, 3D-Druck ist per se auf den ersten Blick sehr nachhaltig, auf den zweiten Blick auch. Denn du fräst eben nicht ein Bauteil aus dem Vollen und hast damit sehr viel Abfall, sondern du machst das Material an die Stellen hin, wo es gebraucht wird. Erzeugst dadurch sehr viel weniger Abfall. Wir haben auch in unserem Portfolio sehr, sehr viele biobasierte Materialien. Das sind solche Polymilchsäuren. Basierten Polymere, die sind bioabbaubar und tun es eigentlich für eine Vielzahl der Use Cases unserer Kunden absolut. Wir bilden uns auch ein, dass wir da bei der Auswahl der Materialien ein ganz gutes Händchen haben, um nicht zu sagen, die Expertise in-house. Ich nenne den einen Kollegen immer den Sommelier, der wirklich aussucht, was sind die wirklich fancy neuesten Materialien, die es draußen im Markt gibt, die wir dann auf unseren Maschinen qualifizieren. Und die haben eben alle irgendeine spezielle Eigenschaft. Das kann jetzt ein höher Temperaturbereich sein, das kann eine hohe Festigkeit sein, das kann eine antibakterielle Eigenschaft sein oder eine Electric Shielding Eigenschaft, wie man sie im Electronics Assembly braucht. Da haben wir eben auch schon sehr, sehr viel im Bereich nachhaltiger, biobasierter Materialien. Wir bewegen uns von unserer Technologie bewusst jetzt nicht im High-End-Polymer, Hochtemperaturbereich, wo eigentlich dann Nachhaltigkeit oftmals dann wieder aufhört, sondern versuchen im Niedertemperaturbereich zu bleiben, Engineering-Grade Materials zu ermöglichen und da eben mehr und mehr Kunden davon zu überzeugen, dass vielleicht ein ABS überall bekannt ist, aber ein biobasiertes PLA, Spezial-PLA in vielen Stellen die Hälfte des CO2-Abdrucks mitbringt, aber den Job genauso gut macht. Also da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf haben im Prinzip immer den Blickwinkel auf unsere Entwicklung. Was würde der Sustainability Officer dazu sagen? Das treibt uns schon auch an.
Blickwinkel ist ein gutes Stichwort. Du hast vorhin erzählt, dass ihr sehr viel Fokus jetzt auch auf die Anwendbarkeit der Drucker legt, weil so wie ich dich verstehe, ist das ja das eine, so ein Gerät zu haben und damit alles Mögliche zu können. Aber wenn es sozusagen sehr viel Expertise braucht, die zu bedienen, dann ist das sozusagen für weniger Menschen zugänglich. Gab es da Learnings oder was ist jetzt sozusagen an den Druckern heute anders in der Bedienbarkeit als vielleicht früher?
Ja, also du musst Learnings machen, wenn du von einem kleinen Desktop-Drucker, der so vielleicht 20x20x20 Volumen kann, dann umsteigst in unseren Toys for Real Boys, sage ich immer, große 1-Kubikmeter-Drucker. Da gibt's dann doch ein paar physikalisch-chemische Phänomene, die du kennen musst und die du verstehen musst. Warping ist so eins, dass eben sich das Polymer, wenn es sich wieder abkühlt, zusammenzieht. Wenn du oben wieder heiß draufdruckst, dann gibt es eben Spannungen im Bauteil. Das musst du wissen, das musst du berücksichtigen. Da suchen wir spezielle Materialien aus, die da besonders gut sind und gut zu handeln sind. Müssen aber auch dann im Design der Teile an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf gucken dann, weil nicht jedes Teil, was aus einem Injection Molding Tool super rauskommt, lässt sich auch 3D drucken. Also da muss man wirklich diesen Gedanken Design for Additive leben und den unterstützen wir über Trainings. Wir haben also auch ein ganzes Customer Success Team. Die Big Rip Academy kümmert sich eben darum, den Kunden diese Schritte zu ermöglichen, vom Kleindruck jetzt wirklich in ernsthafte Anwendung, sage ich immer. Klebt ihr noch kleine Teile zusammen oder druckt ihr schon groß, ist immer die Frage. Und da wollen wir und müssen wir unsere Kunden begleiten. Das machen wir über Trainings, wie gesagt. Aber das wollen wir auch und machen wir auch schon sukzessive immer einfach in die Intelligenz der Algorithmen reinbringen, dass dieses Wissen, was jetzt ein 3D-Druck-Nerd, nenne ich mal, der bei uns eben das Beste aus den Druckern rausholt, dass er das nicht haben muss selber, sondern dass die Software das für ihn alleine macht. Oder ein anderes Beispiel ist, vorhin über die Jigs and Fixtures sprechend, ganz wichtig ist natürlich, dass irgendwann die Maschine dann auch wirklich in der Fabrik steht und es braucht keinen CAD-Spezialisten mehr, der einen Teil designt, sondern wir möchten es möglichst einfach machen für den Fabrikarbeiter aus unserer Maschine genau die Teile rauszubekommen, die er braucht. Und dieser Faktor easy to use, den versuchen wir mit Workflow Solutions abzubilden. Wir nennen es BigRap Flow. Von der Idee zum Teil möglichst einfach gemacht. Über eine Softwarelösung. Das ist eine der Features, die wir jetzt auch im nächsten Jahr mehr und mehr launchen werden. Unsere Drucker werden connected. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Schwarmintelligenz nutzen, dass wir verstehen, welche Einstellungen der Parameter funktionieren besonders gut, dass wir dieses Wissen, ohne jetzt Confidential Information abzugreifen, aus unseren Druckern bekommen, dann gucken, welche Parametersätze im Prinzip von diesem Schwarm am besten funktionieren, um dann die nächste Generation wieder unserer Software damit zu verbessern. Das sind so die Richtungen, wirklich die Human Intelligence sukzessive in Artificial Intelligence zu übersetzen. Ich meine, das ist ein großes Wort und ich will hier kein Buzzword-Bingo machen, aber da geht die Reise hin. Also wenn jemand keine Artificial Intelligence Strategie hat, glaube ich, hat er in diesem Markt nichts verloren. Und arbeiten wir dran. Wir sind noch nicht da. Wir wissen, was zu tun ist. Aber da geht ganz klar die Reise hin. Wir entwickeln uns immer mehr von der Hardware in Richtung einer, nicht Software-Company, aber eben einer Lösungs-Company, wo alle Komponenten zusammenspielen müssen.
Ja, jetzt hast du mich auf jeden Fall hooked mit dem Thema Schwarmintelligenz, weil das ist ja auch das Thema von Companisto, dass wir sozusagen eine große Gruppe von sehr diversen, unterschiedlichen Menschen miteinander vernetzen wollen, um in Startups zu investieren, aber gleichzeitig auch zu helfen. Ich würde nochmal nachfragen, also wie nutzt ihr diese Schwarmintelligenz? Also ich habe das so verstanden, dass ihr Daten, die nicht vertraulich sind aus euren verschiedenen, ihr habt jetzt 600 Drucker im Einsatz, zieht, um sozusagen daraus zu lernen, um die Drucker immer besser zu machen und immer einfacher in der Bedienung. Ist das richtig?
Korrekt. Also wir sehen eben, was für Materialien werden gedruckt, wie groß sind die Bauteile, die normalerweise gedruckt werden, wie werden die vielleicht orientiert im Raum und dann eben diesen Feedback-Loop zu haben, was funktioniert gut beim Kunden, was wird immer wieder an Einstellungen im Drucker eingestellt. So kann man eben ohne irgendwelche Vertraulichkeiten zu verletzen sehen, auch im Sinne des Schwarms, der ja immer besser wird als Gesamtschwarm, um da eben dann zu sagen, hier ist der neue Release, der enthält jetzt Verbesserungen im Bereich gewisser Einstellungen der Maschine und führt eben dann von 90% Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Teil super rauskommt, auf 95%. Da muss die Reise hingehen, um den Mehrwert, den ROI für den Kunden ständig zu verbessern.
Ja, ich meine, es leuchtet ja total ein. Also die Menschheit wäre ja auch nicht da, wo sie ist, wenn jeder alle Erfahrungen immer von Null machen müsste. Also, dass man Erfahrungen teilt, ist, glaube ich, ein ganz sinnvolles Prinzip. Ich würde noch mal gerne auf ein Thema eingehen, weil du ja auch beschrieben hast, dass sozusagen die Anwendbarkeit viel einfacher wird, der Drucker. Und ist das richtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sozusagen am Ende auch der Facharbeiter, der sozusagen am Fließband vielleicht ist oder ganz konkret an dem Thema arbeitet, in die Lage versetzt werden soll, diesen Drucker zu bedienen? Weil ich stelle es mir sozusagen andersrum schwierig vor, wenn ich jetzt einen Druckerexperten brauche, um dem dann zu erklären, was vielleicht der Facharbeiter gerne hätte.
Genau. Also ich nenne sie immer gerne unsere Super-User. Wir haben da draußen echt Leute, die holen aus den Maschinen Dinge raus, wo wir das Auge hinlegen, wo wir denken, wow. Wir bauen da auch gerade eine Community zusammen. Da gibt es einen Kollegen in den USA bei Nikola Motors, der im Prototyping-Bereich und in Richtung Jigs and Fixtures wahnsinnige Dinge tut. Aber der hat einen Kollegen hier in Marienfelde bei Daimler, der in anderen Bereichen genauso was Cooles macht. So haben wir eine kleine Community, die sich hoffentlich befruchtet und wo wir sukzessive eben mehr dazu schalten wollen. Aber um auch deine Frage zu beantworten, es gibt nicht genug von diesen Super-Usern, würde ich jetzt mal sagen, um für uns noch schneller zu skalieren. Und deshalb ist es genau, wie du sagst, ganz, ganz wichtig, dass diese Maschinen im Prinzip fast von jedermann zu bedienen sind. Für uns ist die Mission wirklich Mission Critical. Wir sagen, wir müssen die Maschinen super easy to use machen, um damit eben die Produktivität und die Kreativität unserer Nutzer wirklich zu transformieren. Das war so einer der ersten Maßnahmen, als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, dass wir uns einfach mal gesagt haben, was ist hier eigentlich der Kompass? Wo müssen wir uns dran ausrichten? Und das ist der User. Der steht bei uns absolut im Mittelpunkt und damit die Usability der Maschinen. Und das ist seine Produktivität. Er muss natürlich mit der Maschine Geld verdienen. Da muss ein Business Case passieren. Aber auch seine Kreativität, was er plötzlich mit diesem Wow, ich kann aus dem Nichts Dinge erschaffen, was er damit alles machen kann. Also da sind wir auf einer Reise. Und das ist aber die Differenzierung. Denn das Feld, wo wir sind, große Drucker, wird immer spannender. Wir sehen mehr und mehr Copycats, die eben Maschinen bauen, die auf den ersten Blick genauso aussehen wie unsere, aber halt nicht so funktionieren. Und wenn wir uns differenzieren wollen, wenn wir tatsächlich den Nordstern, den Incumbent erreichen wollen, das geht nur über Software, über Intelligenz, eben es möglichst einfach zu machen. First Print Write ist so ein Stichwort. Was wir ausgegeben haben, das muss einfach funktionieren. Die Maschine muss laufen keine Probleme machen, gute Teile drucken. Dann gibt's ein Business Case und dann gibt's auch mehr und mehr Kunden, die die Maschine sinnvoll einsetzen. Und so wollen wir skalieren.
Ja, ich meine, jetzt kann man sich ja, glaube ich, auch gut vorstellen, wenn man so eine Maschine, die ja doch eine Komplexität hat, wenn man die sozusagen ausreizt und Erfahrung damit sammelt. Ich meine, ich habe gestaunt, ihr habt Motorräder damit gedrückt und so weiter. Also hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können, was das geht. Aber eine Community aufbaut und die Leute diese Erfahrung austauschen und man ja dann sieht, dass der Einzelne oder die Einzelne da richtig was rausholt, da bleibt man ja auch bei der Maschine und wechselt dann nicht mit dieser ganzen Erfahrung und sagt, der kauft mir jetzt einen anderen Drucker und macht das wieder von vorne. Und ich glaube, dieses Community-Thema ist einfach, hat einen enormen Wert. Du hast es vorhin mal angesprochen, ich würde nochmal gern zu dir persönlich kommen, weil du hast ja auch einen großen Schritt gemacht. Ne? Du warst bei BASF und hast in Startups investiert, die bewertet, verkauft und entwickelt. Und jetzt bist du auf einmal selber, auch wenn du es nicht immer wichtig findest, aber trotzdem Managing Director von BigRap, also in Startup reingewechselt. Für mich sozusagen ein großer Schritt und glaube ich auch nicht etwas, was alltäglich ist. Warum hast du das gemacht?
Das ist einfach ein unbeschreiblicher Kick, hier in diesem Team zu arbeiten, muss ich sagen. Ich kannte das Team ja vorher. Also das war ja mein, auf der Lernkurve habe ich ja nicht bei Null angefangen, sondern ich war ja Investor in 2017, habe in BigRap mit investiert, war im Prinzip der Katalysator einer strategischen Partnerschaft zwischen BASF und BigRap. Große Maschine, damals der Blick, die braucht viel Material. Wir können gemeinsam Anwendungen entwickeln, Synergien nutzen, Win-Win, Häkchen. Ja, Teufel liegt dann meistens im Detail. Es gibt eben auch Menschen, die miteinander arbeiten müssen. Und so ein Elefant und eine Maus, wie der Corporate und das Startup, die müssen eben auch erstmal zusammengebracht werden. Und das war mein alter Job und das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Die gemeinsamen Geschäfte entwickeln sich wirklich sehr, sehr gut. Gerade unser neues Applikationslabor in Shanghai machen wir gemeinsam mit BASF und einem weiteren Startup zusammen, weil das einfach, ja, das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, da gemeinsam zu arbeiten. Und ich habe viel im 3D-Druck gesehen, habe auch in andere Startups investiert gehabt und kannte mich da ganz gut aus. Das war so ein bisschen mein Standbein, meine Wohlfühlzone, dass ich mir vorstellen konnte, diesen Schritt zu machen. Und ich hatte auch mal wieder richtig Lust, operativer zu sein. Bei BASF war es eher dann interne Startups, Entrepreneurship sagt man vermutlich. Ich war eigentlich immer in New Business Themen unterwegs und immer in innovationslastigen Themenbereichen, die für BASF komplett exotisch sind, wie Brennstoffzellen, wie Solarzellen. Ich war eine Weile in Taiwan, habe dort ein Geschäft aufgebaut im Electronic Materials Bereich. Und von daher, ja, hatte ich Lust, nach 5 Jahren eben Startups gute Tipps zu geben und hoffentlich gute Fragen zu stellen, dann auch auf der anderen Seite mal wieder zu sein. Und dieses Team, was da ist, eben in einer Zeit, die jetzt so nicht so einfach war für uns, also Corona ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen, muss man schon sagen, dass das eben die Geschäfte nicht beschleunigt hat, sondern es gab so einen kleinen Dip, aus dem wir gerade rauskommen, wo wir jetzt gerade den sich abzeichnenden Rebound sehen. Aber da war eben, ich sag mal, Not am Mann. Da musste die Geschäftsführung verstärkt werden. Und da hatte ich, weil ich das Team gut kannte, richtig Lust drauf. Und würde es auch jederzeit wieder machen. Also das treibt mich wirklich an, diese Macher, die es hier gibt, die in ihrem Bereich absolut Erstaunliches erzielen. Und wenn du nur einen kleinen Anstoß, einen kleinen Stein ins Wasser wirfst, dann teilweise eine Welle draus machen, dass das weiterbringen, das finde ich unheimlich unheimlich faszinierend hier bei Big Rap. Das Thema ist natürlich extrem interessant. 3D-Druck, das ist wirklich eine Disruption im Bereich, wie Dinge heute gefertigt werden oder in Zukunft auch gefertigt werden. Und Teil dieser Disruption zu sein, ist für mich super spannend. Das war sicher auch ein Grund. Und so bin ich jetzt auf der anderen Seite, verantworte hier bei Big Rap den Bereich, eher den kommerziellen Bereich, also das Sales and Marketing Team, unser Customer Success Team, ein Teil der R&D, wenn es um die Maschinen, um die Materialien geht. Und mein Co-Geschäftsführer, der Reinhard Festtag, der ist eher mit Finance, Operations und mit Software unterwegs. Und ich würde sagen, wir haben da ein ganz gutes Team gebildet, was sich ganz gut ergänzt und was eben nebendran, drumherum, super kreative Leute hat. Wir sind 90 mittlerweile global, 70 davon hier in Kreuzberg. Und ich würde mal sagen, das sind echt 3D-Printing-Guerillas, würde ich mal sagen. Die sind alle verrückt und verliebt in diese Technologie und brennen jeden Tag dafür, hier neue Dinge zu entwickeln und die Technologie voranzubringen.
Ja, ich glaube, das spürt jeder. Also ich spüre es ganz deutlich, so deine Begeisterung über das Team, ja, den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ich höre da ganz viel Mitstreitertum raus. Also das scheint mir nicht so zu sein, als müsstest du da irgendjemand antreiben oder rumziehen, sondern die Leute haben einfach intrinsisch Bock auf das. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine tolle Situation für jeden. Was ich ganz interessant finde, ist zum einen auch nochmal deine Faszination für diesen Gedanken, dass sozusagen unterschiedlichste Menschen mit diesem Drucker halt unterschiedlichste Dinge machen können. Und wir heute ja beide wahrscheinlich, du hast bestimmt viele Ideen dazu, was das noch alles geht, aber wir beide ja gar nicht sagen können, was kann denn in 10 Jahren jemand aus der Maschine rausholen, ne, mit eurer Weiterentwicklung. Das ist ja hoch spannend und wahrscheinlich auch, gerade weil die Menschen unterschiedlich sind und nicht immer ein Stereotyp diese Maschine bedient, deswegen dieser Zugang für viele. Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, und zwar hast du es ja beschrieben, dieses der Elefant BASF und das Startup, diese Zusammenarbeit und natürlich diese gegensätzlichen Welten. Typischerweise ist das ja so, dass viele Startups eigentlich nie Berührungspunkte mit Corporates haben. Ne? Höchstens dann, wenn es mal zum Exit kommt, ja, und dann fängt man da an. Würdest du das auch als Vorteil für euch sehen, dass ihr diese Erfahrung schon sammelt, mit einem großen Corporate zusammenzuarbeiten? Weil am Ende ist das ja immer gut, auch solche Kontakte zu haben und das auch zu können. Ja, man muss das ja auch können, mit einem Corporate umgehen und ein Corporate mit einem Startup.
Also es hat Licht und Schatten, würde ich sagen. Ich würde es jedem empfehlen, aber es gibt so ein paar Do's und ein paar Don'ts in dem Bereich. Ganz klar, also das Netzwerk, was ein Corporate wie BASF mitbringt und die Türen, die sich öffnen, das ist einfach faszinierend und enorm. Und wenn es da wirklich eine Win-Win-Situation gibt, macht das mehr als Sinn, für ein Startup zusammenzuarbeiten. Sollte vielleicht ein Corporate sein, jetzt spreche ich aus meinem alten Job, der vielleicht nicht unbedingt vielleicht auch der Käufer der Firma ist am Ende, weil das dann doch eher einschränkend ist und so ein bisschen die Exit-Opportunitäten vielleicht einschränkt. Mit BASF ist das so ganz klar, die machen Materialien, die machen Lösungen auch, aber ich glaube nicht, dass die jemals Maschinenbau machen würden. Und von daher können sie uns massiv gemeinsam beschleunigen, ohne dass sie uns irgendwie einschränken in der Art und Weise, wie wir vielleicht dann mit einem zukünftigen Exit-Partner interagieren können. Das ist sicher eine super spannende Konstellation. Was man auch beachten muss, ist, dass Corporates oftmals halt so ein bisschen coole Startups und wir sind so innovativ und lass uns was mit Startups machen. Und dann ist eben die Forschungsabteilung mit dem Startup betreut und die Forscher haben selber noch keinen richtigen Plan, wo die Reise hingehen könnte. Also wenn es da nicht einen gemeinsamen Businessplan gibt, dann glaube ich, würde ich lieber die Finger davon weglassen. Ich kann jedem Startup nur empfehlen, mit den business-treibenden Einheiten zu kooperieren, die wirklich auch den gemeinsamen Erfolg Mission Critical sehen. Sonst ist es immer so ein bisschen Sahnehäubchen im Innovationskanon des Corporates. Aber das Startup muss überleben, das Startup muss wachsen, da muss was passieren. Und wenn der Corporate, der nicht immer der schnellste ist, halt dann eher ein Bremsschuh ist, dann würde ich sagen, Vorsicht bei der Partnerwahl. Da denke ich, haben wir als Big Rap, gut, ich bin jetzt biased, ich kenne beide Seiten, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Zug gemacht.
Ja, ich glaube, da muss ich dich irgendwann nochmal für eine gesonderte Interviewreihe gewinnen, weil das ja ganz viele Gründerteams interessiert, dieser Erfahrungsaustausch dazu, wie man mit Corporates zusammenarbeitet, wie du es beschrieben hast, Do's und Don'ts. Nochmal zurück zu dir. Du bist ja jetzt auch eine Weile schon mit Big Rap unterwegs und weil ich natürlich das immer nutze, solche Gespräche, um auch was für mich nochmal über die Company heraus und über das, was ihr macht, mitzunehmen. Kannst du Dinge nennen oder etwas nennen, wo du sagst, du als Mensch, als Sven Tate, agierst heute anders in bestimmten Situationen als früher, einfach durch Erfahrung oder ja, dadurch, dass du Dinge erlebt hast?
Würde ich schon sagen. Also ich glaube, ich habe einiges intuitiv richtig gemacht. Also in meinem ersten Monat habe ich Speed-Dating mit allen Mitarbeitern gemacht und habe mich mindestens eine halbe Stunde hingesetzt, weil ich die Leute kennenlernen wollte, und zwar jeden Einzelnen. Und die waren richtig, ups, das hat aber noch nie ein Managing Director von mir wissen wollen oder mit mir machen wollen. Und du kommst dann einfach auf eine Ebene, wo jeder wichtig und geschätzt ist. Und das ist, ja, das Team ist keine Value Proposition. Das sagen einige, our team is our Value Proposition. Nee. Aber das Team ist die Basis. Das Team ist absolut entscheidend dafür, dass Value Propositions entstehen können. Und da ist jeder wichtig. Und da möchte ich jeden kennen. Und ich mache es auch nach wie vor so. Hier wird niemand eingestellt, ohne dass ich mindestens mal eine halbe Stunde gesprochen habe und verstanden habe, wie tickt der so oder sie? Passt der kulturell rein? Hat er die richtigen Motivationsfaktoren, um hier bei uns wirklich einzuschlagen? Und das war so ein zweiter Punkt, dass wir uns wir haben so einen kleinen Leadership-Kompass gemacht, weil das gab es bisher überhaupt nicht. Mal zu sagen, was ist denn hier in der Führung, auch in der eine Ebene drunter bei den Teamleads, was sind denn so die Kriterien, die für uns wichtig sind? Was wollen wir fördern in den Mitarbeitern? Und was, wo müssen wir aufpassen, auch bei Bewerberauswahl? was nicht so zu uns passt. Und da haben wir so unsere Big Five, nenne ich es immer ganz gern, mal definiert, die uns beschreiben als ja, wo wollen wir hin, wo was für Leute wollen wir hier bei uns haben. Und das ist extrem wichtig. Also Striving for Achievement ist ganz, ganz wichtig. Also, wir sind eine englische Company, sitzen zwar in Kreuzberg. Ich weiß, wüsste jetzt nicht, wie ich es übersetze, vielleicht Machertum. Ownership ist sehr nah verwandt, aber dass Leute wirklich auch Verantwortung übernehmen und nicht warten, was der Chef da oben sagt, bis eine Entscheidung gefällt wird, sondern tatsächlich ja selber Entscheidungen treffen. Wir können nur über diese, jetzt bin ich wieder beim Schwarm, bei diesem 90er Schwarm, wenn alle Hirne gemeinsam arbeiten und nicht alle warten, bis da oben jemand die hoffentlich beste Entscheidung getroffen hat. Team ist natürlich ja, No-Brainer. Jemand muss teamfähig sein. Kommunikation ist ein ganz wesentliches Thema, aber halt nicht, ich kann viel quatschen, sondern effiziente Kommunikation ist auch wichtig. Jeder hat viel zu viele Meetings, wir auch. Da wollen wir besser werden, dass die Kommunikation wirklich flutscht. Und ja, no surprise. Also wenn du den Kunden nicht im Blickfeld hast und wirklich diesen Customer-Focus mitbringst, dann kann es eben auch nicht klappen mit uns. Und das war ja ein Thema, was sich in der Diskussion mit dem Leadership-Team so ergeben hat und was wir jetzt im letzten Jahr auch wirklich implementiert haben und ist jetzt, glaube ich, angekommen in der DNA. In jedem Development-Talk sprechen wir darüber. Wenn wir neue Bewerber screenen, ist das eine wichtige Rolle. Also das ist ein Thema, was ich in meinem alten Job, wo ich natürlich auch Führungsverantwortung hatte, eher auf Board-Ebene teilweise, war nicht so ein wichtiges Kriterium. Aber jetzt hier ganz, ganz, ganz wichtig. Und da lerne ich jeden Tag noch. Also nobody's perfect yet ist ein wichtiger Spruch. Aber wir wollen es da ständig weiter verbessern. Und ein anderes Thema, das ist klare Ziele und Transparenz haben gefehlt, bevor Rainer und ich angefangen haben. Und da ist, ja, wirklich, wenn die Company nicht in eine Richtung zieht, dann kriegst du eben auch nicht die Geschwindigkeit auf die Straße. Und da kann ich eigentlich nur jedem ein Buch empfehlen, was ich in meiner Venture Capital Zeit gelesen habe, von einem meiner Venture Vorbilder. Ich weiß nicht, ob du den John Doerr kennst von Kleiner Perkins. Der hat ein bahnbrechendes Buch über OKRs geschrieben, das heißt Measure What Matters. Und da geht's eben darum, wie kannst du so eine Organisation strukturieren und Ziele ausgeben, die du auch messen kannst, wo die Ziele aber einigermaßen der Schwarm in die gleiche Richtung schwimmt und nicht widersprüchliche Ziele gegeneinander stehen. Also dieses OKR-Konzept haben wir eingeführt. Das gab es immer schon bei BigRef, aber wir sind immer noch, um ehrlich zu sein, dabei auf einer Lernkurve, das richtig umzusetzen. Aber Objective, also klare Ziele zu haben, Key Results, wenn du diese messbaren Key Results erfüllst, erreichst du dein Objective. Und diese transparent zu machen in der ganzen Organisation und auch messbar und die Organisation damit auszurichten, was ist jetzt im nächsten Quartal wichtig, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskriterium. Und viele Firmen, Google angefangen, Intel und so weiter, ich meine, da kommt die ganze Geschichte her mit OKRs, haben es erfolgreich eingesetzt. Und wir sind noch am Lernen und Üben. Das funktioniert in einigen Bereichen schon ganz gut, in anderen noch nicht so. Aber ich glaube, das ist einfach, ja, Transparenz, Ziele, alle wissen, wo die Reise hingeht. Jeder ist auch bereit, ja, sich messen zu lassen an den Zielen und Diskussionen zu führen, wenn eben was nicht geklappt hat, ohne jetzt da Fingerpointing zu machen oder Entschuldigungen zu suchen, sondern zu sagen, okay, ich war einfach zu viel auf dem Teller, hat nicht geklappt dieses Quartal, müssen wir anders machen oder der Prozess ist noch nicht so gut genug, ich habe so und so viel Zeit verschwendet in dem Bereich. Diese Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Und ja, was war die Frage? Was habe ich anders gemacht?
Genau, das hast du ja tatsächlich auch schon jetzt sehr viel zugesagt. Also ich möchte das auch nochmal unterstreichen von meiner Seite. Also zum einen, dass das Thema OKRs und Ziele, das egal, finde ich, ich habe noch mit keinem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, nee, unser OKR-System ist perfekt, da gibt nichts mehr zu ändern, sondern es ist wirklich ein Prozess und ein Learnings, das hat, glaube ich, mit der Kultur zu tun, das hat damit zu tun, dass natürlich man agil sein will und dann kommt dieses und jenes, aber man hat ja eigentlich auch langfristige Ziele, also ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach. Aber was für mich auch nochmal rausgestochen ist, ist dieses Thema der Kommunikation, dass du mit allen Mitarbeitern sprichst, dass du nah dran bist, weil ich finde, das kann man sich so anhören und höre ich mir an und sage, ja cool, Haken hinter. De facto, wenn ich aber mir, ich kann mir ja vorstellen, wie viel E-Mails du bekommst, wie viel Anfragen und Themen du bekommst, ja. Und wenn man sich dann aber vorstellt, dass du sagst, weil du musst ja eine Entscheidung treffen und sagen, ich kann's ja nicht alles machen. Ne? Also vielleicht machst du ganz viel bestimmt und arbeitest lang, aber du kannst nicht alles machen. Und diese Entscheidung zu treffen und wirklich zu sagen, nee, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde mit dem Mitarbeiter hin und du musst ja auch präsent sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, das ist ja eine Haltung. Wenn du dich da hinsetzt und sagst, ich führe ein Gespräch, aber denkst die ganze Zeit an was anderes, merkt er das und das ist nicht nur nicht geil, sondern dann ist das sozusagen ein gegenteiliger Effekt. Also deswegen finde ich das besonders bemerkenswert, wo ich sage, okay, da bin ich auch auf einer Reise. Ja, aber wie du das machst, ja, finde ich schon bemerkenswert. Möchte nur mal sagen an der Stelle.
Ja, nee, aber was du ganz wichtig sagst, diese Mindfulness, dann auch diese halbe Stunde da zu sein und dieses Thema dann mit ihm durchzusprechen und hoffentlich zu coachen und nicht zu sagen, so machen wir es. Denn ja, das, ich kann nicht alles entscheiden. Wenn plötzlich alle E-Mails zu mir kommen und bei mir entschieden werden müssen, habe ich was falsch gemacht. Ich muss noch öfter fragen, muss ich in diesem Meeting eigentlich mit dabei sein? Das habe ich am Anfang ganz gut hinbekommen. Das wird jetzt ein bisschen schlechter wieder. Muss ich mir fürs neue Jahr nochmal vornehmen, dass ich mich da rausnehme. Denn ja, irgendwo ist die Strategie ist ja eigentlich meine Aufgabe und wo wir hinwollen als Firma und wie wir die Firma wirklich zu einem führenden Spieler machen. Wenn du dich halt nur ums Tagesgeschäft kümmerst, dann geht es verloren.
Vielleicht jetzt mal zum Abschluss. Wir haben ja sozusagen, in dem Sinne sind wir alte Bekannte, wir haben schon mal eine Finanzierungsrunde gemacht. Die Kompanisten haben sich schon bei euch beteiligt, also der Kompanisten-Schwarm, und machen jetzt eine neue Runde zusammen. Ich glaube, das ist ja sozusagen auch kein Geheimnis, dass die Kompanisten unterscheiden sich ja deutlich von anderen VC-Playern oder Finanzierungspartnern, weil wir einfach ja anders aufgestellt sind, anders an das Thema Venture Capital und Startup-Finanzierung herangegangen sind. Vielleicht nochmal an dich die Frage, warum habt ihr euch entschieden, jetzt das nochmal eine Runde mit Kompanisten zu machen? Habt ihr vielleicht auch schon Berührungspunkte gehabt mit Kompanisten über sozusagen das Finanzieren hinaus?
Ich glaube, ich war einer der ersten Testkandidaten für das Format, was du dann ins Leben gerufen hast, wo man einfach mal Lunch and Learn, sage ich jetzt mal, für eine Stunde mal zuhört und was macht denn die Firma? Und mein Pitch war eigentlich nicht, ich will Investoren finden damals, sondern ich will eigentlich Hilfe. Ich will das Netzwerk nutzen, diese Schwarmintelligenz, die ihr habt. Wo könnten vielleicht ein paar Türchen aufgehen? Wo könnte man unsere Technologie noch einsetzen? Und ich fand es enorm. Ich hätte nie damit gerechnet. Es waren, glaube ich, über 50 Kompanisten, die sich dann die Stunde Zeit genommen haben und mal zugehört haben. Was kann denn großer 3D-Druck? Was sind denn die Anwendungen? Und da kam dann auch Größenordnung zweistellig, ein Dutzend, wirklich gute Feedbacks hinten mal raus von Kompanisten, die die ein oder andere Erfahrung geteilt haben, die eine Idee hatten, mit wem man noch sprechen könnte. Wir sind jetzt mit einem auch noch im Gespräch, werden da wohl im Q1 ein Projekt auch aufsetzen im Bereich Marketing-Technologien. Also da hat sich wirklich ein super Follow-up für uns ergeben. Und ja, auch die Möglichkeit, einfach mal eine Frage ins Netzwerk zu stellen, finde ich spannend. Wir suchen gerade zum Beispiel für unsere Customer Success Einheit so ein bisschen die Strategie, wo müssen wir da vielleicht drauf achten im Bereich, gibt es andere Maschinenbauer, wie stellen die ihren Service auf, wie kommt man vom reinen Service in Richtung eines proaktiven, wirklichen Customer Experience Themas. Solche Fragen dann einfach mal ins Netzwerk zu stellen, finde ich super spannend. Und ja, neulich hatten wir Besuch von einem unserer Investoren, der war in Berlin, hat gesagt, ich komme auf einen Kaffee vorbei, ich will jetzt mal die Maschine auch selber sehen. Das sind immer spannende Berührungspunkte.
Ja, vielen Dank, dass du uns auch mal einen Insight gegeben hast zu. Die Funktion wollen wir natürlich noch weiter ausbauen. Vielleicht noch ganz zum Abschluss, vielleicht nochmal einen Blick in deine Vision. Also was glaubst du, was mit 3D-Druck möglich sein wird, wo die Reise hingeht oder vielleicht was auch größere nächste Meilensteine sind?
Ja, also ich glaube, wir sind ganz, ganz am Anfang. Also wenn du dir den Manufacturing-Markt anguckst von, keine Ahnung, 20 Trillionen, Additive Manufacturing ist da ein Faktor 1000. Also wir sind noch nicht mal, wir tauchen vielleicht gerade da unten am Rande auf, als komplementäre Technologie. Wir werden den Markt nicht komplett übernehmen, aber wir sind als Produktionsoption extrem spannend. Ja, einer meiner Vorbilder in dem Bereich, der Gründer von Materialize, hat es mir mal so erklärt, Sven, Materialize ist einer der Pioniere in dem Bereich in Belgien, eine Firma, die haben eigentlich angefangen mit Druckaufträgen. Ich kann dir einen Teil drucken und du kriegst es morgen geliefert. Und haben dann aber den Pivot hinbekommen in Richtung Software, auch zu sagen, ey, wir haben jetzt auch eine Management-Software, mit der wir Druckerfarmen managen können. Und ja, beispielgebend einfach den Pivot gemacht und jetzt die Benchmark für Software im Bereich 3D-Druck. Und da hat es mir mal so erklärt, also es fing an oder es fängt an so mit Murmelgröße. Da reden wir über Hörgeräte, wo im Prinzip kein Hörgerät heute mehr ohne 3D-Druck hergestellt wird. Warum? Jedes Ohr ist anders. Lot size is one, aber ich brauche trotzdem wahnsinnig viele davon. Und das ist so eine Technology Overtake gewesen. In dem Bereich ist 3D-Druck einfach gesetzt. Ging weiter dann und momentan sind wir so, glaube ich, im Tennisballbereich von der Größe. Will sagen, Zahnspangen, auch du brauchst 70, 80 Stück, um mit diesen durchsichtigen Zahnspangen dann von schiefe Zähne nach gerade Zähne zu kommen. Jedes anders, jedes wieder Lot Size One und 3D-Druck geht nicht anders. Wir kommen jetzt gerade so in den, ich sag mal, Handball-Fußball-Größenbereich von Teilen. HP hat da wirklich große Fortschritte gemacht mit Technologien, die eben auch dann in Richtung mehrere, viele Teile drucken, die sehr kompliziert sind, die man eigentlich nur über 3D-Druck herstellen kann, sowas zu machen. Und ich sage immer gern, wir sind so im Medizin-Sitzballbereich, also wir können den Kubikmeter. Und wir sehen jetzt gerade diese Welle zu uns hochschwappen. Ne? Also immer mehr Leute lernen im kleinen Bereich, was 3D-Druck leisten kann. Wir sehen die Anwendungen zu uns hochkommen. Und das wird immer interessanter. Ich würde sagen, wir sind noch nicht da, dass wir wirklich die Production-Technologie sind für Customization von whatever. Aber es fängt an. Wir haben in China mit XEV einen Kunden, macht Elektroautos und der bietet seinen Kunden eben an, du kannst diese Seitenverkleidung aus Polymer, kannst du dir customizen lassen. Kannst du da Muster reindrucken lassen, kannst du da vielleicht den Namen der Freundin drauf machen lassen. Also wieder Lot Size One, aber die Dinger sind halt einen Meter lang, um an der Seite vom Auto eben schick auszusehen. Und das sind so die Anwendungen, die jetzt zu uns hochkommen, wo wir sagen, hey, wir da als Pionier, nicht Marktführer, aber einer der führenden Herausforderer des Marktführers, wir sind da und wir können groß, aber wir können natürlich nicht nur groß, wir können auch auf diesem einen Meter viele kleine Teile bauen. Also wir können sowohl eine kleine Druckfarm machen, aber auch große Teile. Und ich glaube, da ist jetzt die Zeit reif, von der Murmel in Richtung Medizinball gedacht. Ja, ich sehe sehr positiv in die Zukunft, sagen wir es mal so.
Ja, vielen Dank, dass du das auch zum Abschluss nochmal so zusammengefasst hast. Für mich ist so dieses Bild eines Pioniers, ist so ein bisschen so, finde ich, wie wenn man so als Erster auf so eine Party geht, wenn man eingeladen ist. Ne? Es tanzt noch keiner, es sind noch nicht so viele Leute da, aber man ist schon da. Und wenn man eine Weile da bleibt, dann füllt sich die Tanzfläche, aber man hat vorher halt Zugriff aufs ganze Buffet und die Bar ist noch gefüllt. Also ich glaube, wie du es beschreibst, auch für euch hat es sich gelohnt, früh da zu sein, zu lernen und jetzt die Entwicklung geht in eure Richtung. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg und hoffen, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Und dir danke ich ganz herzlich für deine Zeit und deine Offenheit und auf bald wieder.
Sehr gerne. Viel Spaß gemacht. Danke, David. Tschüss.